Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute mit Dr. Dieter Lehmkuhl. Es soll nämlich um den Faktor Gesundheit gehen, der ja in Sachen Klimawandel auch sehr relevant ist. Hallo Herr Lehmkuhl.
Ja, guten Tag, Herr Memmel.
Wollen Sie über sich erstmal ein bisschen was sagen? Sie sind Mitglied, Gründungsmitglied bei Klug. Was ist für Sie jetzt einfach noch so über Sie selbst wichtig?
Ja, vielleicht die Herkunft. Also ich bin jetzt 79 Jahre, bin Arzt im Ruhestand, war Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapie, haben die letzten 20 Jahre im Gesundheitsamt des Bezirksamts Reinickendorf gearbeitet, komme eigentlich von der Sozialpsychiatrie her und war immer, was man so nennen kann, einen kritischen Mediziner, der einen Blick auf die Medizin hat, der sich nicht allein im kurativen Handeln erschöpft. Und zum Thema bin ich gekommen 2015, als wir gemeinsam mit anderen eine Initiative und Kampagne gestartet haben, um die ärztlichen Versorgungswerke, also die ärztlichen Pensionskassen dazu bewegen, dass sie ihre Kapitalanlagen klima- und umweltfreundlich anlegen. Und in dem Zusammenhang habe ich mich intensiver mit der Frage des Zusammenhangs zwischen Klimawandel und Gesundheit befasst. Und seit der Zeit ist es eigentlich das politische Thema meines Lebens.
Um jetzt erstmal so einen groben Überblick zu kriegen, welche gesundheitlichen Folgen, womit rechnet man da, was passiert schon und was wird dann noch auf uns zukommen?
Vielleicht darf ich vorausschicken, dass wir uns ja nicht allein auf Klimawandel begrenzen, die Klimakrise, sondern wir sehen das im Zusammenhang mit auch der ökologischen Zerstörung, mit der Untergrabung der Grundlagen unseres Lebens, was wir als Planetary Health, das ist jetzt der internationale Begriff dafür, planetare Gesundheit bezeichnen, was einfach besagt, dass menschliche Gesundheit ganz entscheidend ist, auch von intakten und gesunden Ökosystemen. Oder in einem Begriff, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Also insofern sind die Einflussfaktoren vielfältig und betreffen nicht nur die Erderhitzung. Ja. Was den Klimawandel angeht, sind die größten Auswirkungen erstmal, also auch mit der Ökokrise und der Umweltzerstörung, dass sie die Bewohnbarkeit der Erde gefährden und auch die Grundlagen für Gesundheit, von der wir leben. Das zeigt sich, also was gesunde Luft geht, gesundes Wasser oder sauberes Wasser, saubere Luft, genügend Nahrungsmittel und dergleichen. Das sind Voraussetzungen für Gesundheit, die Gesundheit viel mehr und entscheidender beeinflussen als die Medizin und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Wir wissen, dass diese Umweltfaktoren und soziale Faktoren wie auch Bildung Gesundheit in weit größerem Maße prägen und entscheiden als die kurative Medizin. Ja, zu den unmittelbaren Auswirkungen wissen wir ja die Extremwetterereignisse, Stürme, Überschwemmungen, Hitze, vor allen Dingen Extremhitze. Das sind die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Indirekte Auswirkung ist die Luftverschmutzung. Das eins der größten oder das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko ist, was aber in der Regel doch viel zu sehr unterschätzt wird. Luftverschmutzung und Klimawandel haben gemeinsame Ursache, die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Insofern ist die Luftverschmutzung nicht direkt Folge der Erderwärmung, auch die Erderwärmung trägt dazu bei, sondern vermittelt durch die gemeinsamen Ursachen. Weiter haben wir natürlich eine Ausbreitung der Allergien und der Pollensaison. Und Allergie ist keine zu unterschätzende Krankheit, die sehr viele betrifft. Asthma und andere allergische Erkrankungen, die haben mit intensiveren Attacken zu tun. Und hier verknüpft sich natürlich auch die Luftverschmutzung wieder mit der verstärkten Tendenz der Allergien durch die Hitzeentwicklung. Dann müssen wir rechnen mit neuen Infektionskrankheiten wie Malaria, Dengue, Ausbreitung von bestimmten Vibrionen, die cholera-ähnliche Erkrankungen machen, Durchfallerkrankungen. Also hier erleben wir schon einen Anstieg in der Ostsee, sodass empfohlen wird, dort ein Monitoring zu machen und so weiter. Das muss ich nochmal sehen. Dann natürlich die psychischen Auswirkungen.
Genau, das bitte gerne ausführlich. Das ist interessant und auch wichtig.
Ja, psychische Auswirkungen ist ja auch mein Fachgebiet. Ich habe mich zwar da noch nicht so intensiv beschäftigt, erst kürzlich dazu publiziert. Das ist jetzt inzwischen ein großes Thema, auch bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde, die kürzlich ein Positionspapier dazu veröffentlicht hat, dass das umfangreichste und ich würde sagen erstmal fortschrittlichste Positionspapier einer deutschen wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaft überhaupt, ja. Und eine Erklärung dazu, ja. Also die wesentlichen Faktoren sind natürlich, dass Extremwetterereignisse, wo die mit Zerstörung einhergehen von Lebensumwelten, wenn die Häuser zerstört werden, wenn es Abrutschen von Berghängen gibt, die Überschwemmungen und dergleichen, die traumatisieren ja auch und das sind eine psychische Belastung. Dann kommt natürlich hinzu die zunehmende düstere Zukunftserwartung, die Menschen vor allem die jüngere Generation erwartet. Und das drückt sich natürlich auch auf die Stimmung aus. Wenn man keine Lebensperspektive oder keine befriedigende Lebensperspektive für sich sieht, dann gibt es natürlich das, die Öko-Anxiety oder die Angst vor Umweltzerstörung, die auch sehr viele junge Menschen betrifft. Gut, dann ist es natürlich, wenn die Lebensbindung schlechter wird, wenn es zu Konflikten kommt, Vertreibung, das sind natürlich auch enorme psychische Belastungen. Also insofern wirken auch die sozialen, ökologischen Determinanten von Gesundheit auch sehr stark auf die Psyche. Und das führt natürlich auch zu vermehrten Depressionen und vermehrten Angstzuständen. Und das, was man noch als Ostalgie bezeichnet, als eine Sustalgie, das heißt der Verlust der vertrauten Umgebung, Lebenswelten. Das sieht man deutlich auch bei den indigenen Völkern, zum Beispiel den Aborigines in Australien und den Eskimos, die merken, wie sie auf einmal in einer ganz anderen Lebenswelt leben, als sie es gewohnt sind.
Ja, das ist gerade heute schon ein Interview geführt mit einem Glaziologen und die Gletscher schmelzen ja auch und erzählt auch, also analog zu den indigenen Völkern, dass einfach dieser Verlust von den gewohnten Umwelt, also in dem Fall gewohnte Gletscher, natürlich einen Impact hat. Und würden Sie sagen, dass das diese Sachen, die ja, sag ich mal, schwieriger abbildbar sind zumindest. Also ein kaputtes Haus, das kann ich zeigen. Aber einen traurigen Menschen, da kann ich jetzt nicht so leicht abbilden, warum. Würden Sie sagen, dass das in der Politik schon angekommen ist, dass das ein Problem ist? Oder?
Also sagen wir es mir so. Ich war überrascht, als ich mich dem Thema intensiver gewidmet habe, dass das Thema Klimawandel und Gesundheit in Deutschland von Nischen abgesehen noch kaum eine Rolle spielte. Im Gegensatz zu angelsächsischen Ländern, vor allem in England, die da schon sehr früh das Thema aufgegriffen haben, auch vom Medizin, gerade im medizinischen Establishment und den führenden Medizinzeitschriften und auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und den Weltklimabericht 2014 sehr breit publiziert haben, auch in ihren Kreisen. Ja. Mich hat das erst überrascht und auch sehr verstört, dass es in Deutschland lange kein Thema war. Das hat sich aber jetzt geändert und mit einer erstaunlichen Dynamik. Im Gesundheitswesen würde ich sagen, gibt es sowas inzwischen schon wie eine Meinungsführerschaft. was das Thema angeht. Sicher in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist aber sicher noch nicht in der Breite und Tiefe so verankert, wie wir es wünschen, wie wir uns wünschen würden. Über die Dynamik können wir vielleicht später nochmal sprechen, die dazu geführt hat. In der Politik drängt das auch langsam ein. Also Lauterbach ist ja für diese Sache sehr offen. Auf der G7, auf Deutschlands Initiative hin, haben sich die G7 verpflichtet, bekannt oder erklärt, sie wollen ihre Gesundheitssysteme bis 2045 klimaneutral gestalten. Inzwischen gibt es auch eine Arbeitsgruppe im Gesundheitsministerium, der entsprechend so etwas vorbereitet. Wir sind mit Klug relativ gut vernetzt, auch mit grünen Gesundheitspolitikern und Umweltpolitikern. Der Deutsche Ärztetag hat sich relativ klar und eindeutig vor zwei Jahren oder einem Jahr zum Klimawandel positioniert. Und das wirkt natürlich auch in die Politik rein. In Berlin zum Beispiel gibt es eine Initiative, auch mit der Senatsverwaltung und allen Akteuren, um das Hitzethema voranzutreiben, Hitzeaktionspläne. Hitze ist vielleicht das direkte größte Umweltrisiko in Europa, weil wir eine sehr alternde Bevölkerung haben und wir haben in den hitzestarken Sommern bis zu 7000 vorzeitige Todesfälle etwa in Deutschland. Und das scheint nicht viel zu sein, aber diese Todesfälle konzentrieren sich auf die Hitzeeinwirkung von relativ wenigen Tagen. Das ist die Folge von wenigen Tagen Extremhitze. Und damit kann man, wenn man sich darauf vorbereitet, sehr viel machen und intervenieren und das vermeiden. Langfristig hilft aber nur, wenn wir den Klimawandel selbst eindämmen. Sonst laufen wir immer hinterher und wir müssen uns langfristig auch vorbereiten, dass wir unsere Städte resilienter machen, auch städtebaulich und so weiter dergleichen. Durch Dachbegrünung, durch Wasserflächen, dass die Gebäude besser gedämmt werden gegen Hitze und.
Ja, sind selber 79. Wie haben Sie die letzten Hitzewellen so erlebt, also auch persönlich?
Na, persönlich, ich bin privilegiert. Wir leben hier im Norden von Berlin, relativ im Grünen. Wir haben mit Freunden ein Haus und einen Garten. Wir müssen ja davon ausgehen, dass in den Innenstädten, wo es keine, wo Hitzeinseln sind, wo nachts die Hitze auch gehalten wird in den Städten, im Beton, wir bis zu 10 Grad mehr haben. Also ansonsten vermeide ich natürlich, wenn es sehr heiß ist, mich körperlich zu belasten oder mich der Hitze sehr groß auszusetzen. Aber das können nicht alle. Und vor allen Dingen diejenigen, die im Freien arbeiten, in der Landarbeit oder so, oder wo die Gebäude nicht entsprechend hitzeresilient sind, ist es eine große Belastung. Aber die vor allen Dingen, und aber auch die Kinder betrifft. Und Hitzestress ist natürlich ein Stress nicht nur direkt durch die Hitze, sondern für viele andere Krankheiten auch.
Und noch Menschen mit Behinderung, die ja oftmals nicht die Möglichkeit haben. Also mit meinem kleinen Kind kann ich immer noch sagen, okay, ich pack's mal schnell und wir gehen es trotzdem irgendwo in den Park. Das ist mit Rollstuhl im dritten Stock dann schwieriger, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Das sind die vulnerablen Gruppen, natürlich auch die Pflegebedürftigen und die alleine zu Hause wohnen, wo der Durstmechanismus nicht mehr so funktioniert, wo man eigentlich im Hitzeplan auch jemand braucht, der sich darum kümmert. Also wir in Frankreich, die haben ja 2003 war, glaube ich, die große Hitzewelle, die in Europa oder Frankreich, bin ich mir sicher, 70.000 Todesfälle gefordert hat. Und Frankreich hat daraus die Konsequenzen gezogen. Die haben einen relativ vorbildlichen Hitzeschutzplan, wo dann auch bei gewissen Stufen alleinlebende ältere Menschen zu Hause angerufen oder begleitet werden, damit sie sich vor Hitze schützen oder geschützt werden können.
Hitzeschutzplan ist ein gutes Stichwort. Die Leipziger Health for Future sind da recht umtriebig und versuchen auch der Stadt Leipzig immer wieder da, sag ich mal, unter die Arme zu greifen oder auch ein bisschen anzutreiben. Wie würden Sie das so deutschlandweit einschätzen mit Hitzeschutzplänen? Also Frankreich, haben Sie ja gesagt, ist auf einem guten Weg oder hat da schon viel gemacht. Deutschland hinkt hinterher oder passiert da was? Und wie kann man vielleicht auch dafür sorgen, dass mehr passiert?
Also es ist Thema. Es gibt ja schon, wie heißt die Konferenz, also die Bundes-, also eine Abstimmung der Gesundheitsminister. Da hat eine Arbeitsgruppe schon 2018 auch orientiert an der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, und Frankreich einen Rahmenplan für Hitzeaktionspläne vorgelegt. Der ist aber dem weitgehend noch nicht umgesetzt. Und nur wenige Kommunen sind bisher auf dem Weg. Berlin ist jetzt seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr, hat sich eine Initiative gestartet. Und es gibt auch die Gesundheitsministerkonferenz vor 2 Jahren, 2020 oder 2021. Die hat das auch in ihrem Aktionsplan Klimawandel und Gesundheit oder Erklärung Klimawandel und Gesundheit als einen Punkt genannt und beabsichtigt, innerhalb 5 Jahren das umzusetzen. Das muss natürlich schneller gehen, aber wir haben kein zentrales Gesundheitswesen, das ist im Wesentlichen Ländersache und der Kommunen, um diesen Plan umzusetzen.
Sie haben jetzt schon Klimawandel und Gesundheit, also klug, mehrfach erwähnt. Viele wissen, was dahinter steht, aber jetzt auch mal für alle, die da jetzt noch ganz neu sind, sich vielleicht für das Thema interessieren jetzt gerade, aber noch nie von gehört haben. Können Sie kurz skizzieren, was ist klug? Welche Ziele gibt es da? In welche Richtung geht's? Was ist klug letztlich?
Klug ist eine NGO. Ich würde es eher sagen, ein Netzwerk, ein breites Netzwerk. Klug steht für die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Hat sich vor 5 Jahren, also 2017, gegründet. Hat eine enorm dynamische Entwicklung genommen. Die Handlungsfelder, also wo man sich befasst, ist die Zusammenhänge, über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Klimawandel oder planetare Gesundheit aufzuklären. Wir haben also bald gesehen, wir müssen über die Klimawandel oder Erderhitze, Klimakrise hinausgehen und das weiterfassen. Aufklären unter den Gesundheitsberufen, aber auch in der Politik. Sie will Einfluss auf die Politikgestaltung nehmen, also das wird Engländer Advocacy nennen. Sie will den Gesundheitssektor für das Thema mobilisieren, also die Ärztekammern, die Fachgesellschaften und so weiter. Setzt sich ein für ein klimaneutrales Gesundheitswesen. Also das Gesundheitswesen in Deutschland ist etwa für 6% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, also ein relevanter Teil, und muss natürlich, wie auch alle Sektoren der Gesellschaft, zur Klimaneutralität oder zu Null CO2 oder Treibhausgasemissionen beitragen. Das ist bisher noch nicht der Fall. Wir haben ja die Sektorziele für Wirtschaft und so weiter, aber wir brauchen auch eigene Sektorziele für das Gesundheitswesen. Die Bundesärztekammer hat schon gefordert, dass das deutsche Gesundheitswesen bis 2030 klimaneutral werden soll. Jetzt kann man natürlich die Engländer ist der erste Gesundheitsdienst der Welt, der bis 2038 klimaneutral werden will und inklusive der erweiterten Emission der Lieferketten und auch der Wege zum Krankenhaus bis 2042 oder 43, glaube ich. Das ist sehr ambitioniert, ist der erste, der das nicht nur als Absicht hat, sondern der sich auf den Weg macht. Dort haben inzwischen alle Krankenhäuser oder Versorgungsinstitute, sind jetzt auch verpflichtet gesetzlich und haben das inzwischen auch schon, einen Plan zu machen, wie sie das Ziel für sich erreichen wollen. Und so ähnlich muss das bei uns auch gehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesundheitssektor selbst nicht so viele Emissionen verursacht, sondern die größten etwa 2/3 oder 60% über die Lieferketten kommen. Also von Produkten, Medizinprodukten von außerhalb, wo der direkte Einfluss nicht so gering ist. Da ist interessant, dass die Engländer sagen, auch die Lieferanten müssen bis 2027 Pläne vorlegen, die unseren Klimaneutralitätsplänen entsprechen, sonst lassen wir uns von ihnen nicht mehr beliefern. Die haben erst gedacht, die meinen das nicht ernst. Aber innerhalb von einem halben bis einem Jahr haben die größten Lieferanten fangen an, sich anzupassen.
Okay, also was jetzt immer wieder auf England zurückkommen, was gibt es da konkrete Gründe dafür, dass England da so eine Vorreiterschaft hat? Oder hat sich das eher zufällig dahin entwickelt?
Also für mich war, ich sage es jetzt einfach, auch in der Sozialpsychiatrie, war England das Mekka. Das ist aber schon lange her, 40, 50 Jahre, wo wir in Deutschland sehr viel gelernt und profitiert haben, wie man eine gemeindenahe psychiatrische Versorgung sinnvoll gestalten kann. England hat natürlich eine größere Public Health Tradition, also im öffentlichen Gesundheitswesen. England hat schon seit England ist Vorreiter in Europa im Klimaschutz, von der Politik her. Das ist eindeutig so. Also Deutschland wird gerne als Vorreiter bezeichnet, ist es aber nicht wirklich. Die haben schon seit 2008 ein Klimagesetz, was bei uns erst 21, glaube ich, kam, das auch Sektorziele schon vorgeschrieben hat. Zwar nicht für das Gesundheitswesen, aber das Gesundheitswesen hat sich dort auch schon daran orientiert. Die haben dann eine Sustainable Healthcare Unit, also ein nachhaltiges Gesundheitswesen gegründet, die die Institutionen berät. Und der britische Gesundheitssektor hat seine eigenen Emissionen, also die Scope 1 und Scope 2 Emissionen, seit 2010, glaube ich, um 30% reduziert, wenn sie bei uns sicher in dem Zeitraum noch gestiegen sind. Ja. Und wir haben leider bei uns keine ausreichende Datenlage dazu.
Also man könnte sich von England zumindest methodisch einiges abschauen.
Ja. Und dann spielt natürlich eine Rolle, dass die weltweit führenden Zeitschriften, British Medical Journal und Lancet, das Thema Klimawandel und Gesundheit sehr proaktiv auf die Agenda gesetzt haben.
Und natürlich mit Englisch als Weltsprache. Das ist ja natürlich auch nochmal ein Aspekt wahrscheinlich. Wie ist das dann in Deutschland mit Klug und der Entwicklung? Also wir hatten jetzt schon ein bisschen die Ziele und was Klug eigentlich ist, aber wie kam es überhaupt zu der Gründung und wie ist dann die Entwicklung so weitergegangen, wenn Sie da mal so ein bisschen was Geschichtliches quasi erzählen können?
Ja, ich mache es gerne, weil ich es ja auch erlebt habe und auch in bescheidenem Maße mitgekriegt habe. Also wie gesagt, Startpunkt war 2015, die Kampagne bei den Ärzten in Pensionskassen. Erst auf der Berliner Ebene und dann auf der nationalen Ebene, wo wir alle Versorgungswerke adressiert haben. Und dann war eigentlich uns schon klar, es gab natürlich Akteure, hier zum Beispiel, Health and Environment Alliance Europe, das ist ein Dachverband von umweltmedizinischen Gruppen, ja. Die waren auch mit im Boot. Die haben aber auf der europäischen Ebene das Thema gesetzt. Aber wir hatten auch deutsche Vertreter, ja. Da war uns bald klar, wir müssen so etwas wie in England, die UK Health Alliance und Climate Change, also ein großer Dachverband, wo alle großen wissenschaftlichen Fachgesellschaften vertreten sind, das British Medical Journal, der Lancet, die nationale Ärztekammer und auch die Pflegeverbände. Also die haben eine große Wirkung, weil sie etwa über 600.000 Angehörige des Gesundheitswesens vertreten. Das war immer ein Stück mein Vorbild, in diese Richtung zu kommen. Es war uns klar und es gelang uns dann irgendwie nach 3 Jahren endlich Klug zu gründen, wobei eine Rolle spielte unser Vorsitzender, der eigentlich als Moderator dahin kam und der dann sagte, wirklich einen Push gegeben hat, sagt, ihr seid divers, ihr seid engagiert, ihr habt eine gute Stimmung, eine gute Kultur, jetzt ist der Zeitpunkt zu gründen. Und das war der Kickoff, nachdem wir 1-2 Jahre lang immer strategisch überlegt haben, wie bringen wir es auf den Weg. Und das hat eine sehr dynamische Entwicklung genommen. Also wir hatten dann keine Probleme, Sponsoren zu finden. Also es gibt zwei große Stiftungen, die uns fördern, die Mercator-Stiftung und die European Climate Alliance. Später ist dann auch Umweltbundesamt, Ministerium und andere dazugekommen. Und wir haben gestartet mit einer Mitarbeiterin der Geschäftsstelle und sind jetzt inzwischen, glaube ich, über 20 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, wobei allerdings nicht alle Vollzeit tätig sind. Das, vielleicht kann ich die Meilensteine nochmal nennen. Also die Gründung, dann die Erweiterung des Konzepts auf Planetary Health. Der Netzwerkgedanke war immer sehr wichtig. Nicht unbedingt eigenes Profil als Allianz, vollkommen klug, sondern auch über Bande zu spielen, Leute einbeziehen, mit anderen zu kooperieren. So sagen wir, setzt welches Thema, wo können wir hilfreich sein? Und die Meilensteine waren dann, glaube ich, ein Jahr später, also 2019, kurz vor der großen Klimademonstration weltweiten, haben wir dann die Gründung von Health for Future initiiert als Basisbewegung, die inzwischen über 60 oder 70 Ortsgruppen hat, darunter auch in Belgien und der Schweiz, die dann auf lokaler Ebene je nach eigenen Vorstellungen das Thema setzen und die koordiniert werden, unterstützt werden von Klug. Zweite wichtiger Meilenstein unter vielen war dann die Gründung der Planetary Health Academy direkt als Corona begann, weil wir sagen, wir müssen auf andere Wege die Menschen erreichen. Also es war eine virtuelle Veranstaltung, wo hauptsächlich junge Menschen sich beteiligt haben und die insgesamt auf dem Höhepunkt, glaube ich, 3000 registrierte Hörer hatte und die inzwischen auch international gegangen ist, also auch international Zuspruch hat und internationale Referenten. Ein weiterer Meilenstein war dann die Koordinierung des Lancet Countdown, also der Lancet, diese englische Fachzeitschrift, macht jährlich seit etwa sieben Jahren einen Bericht über den Zustand der Welt, was Gesundheit angeht, im Kontext mit Klimawandel. Also wo sich Positives verändert hat und so Negatives verändert hat. Die wird weltweit respektiert, wurde in Deutschland anfangs, hat wenig Resonanz gehabt und die sind an uns herangetreten, weil wir ihnen genannt wurden als Ansprechpartner. Und das war ein Kickoff auch für uns, sozusagen, wir koordinieren das, wir holen alle wichtigen Leute an Bord. Wir waren damals noch gar nicht so bekannt und haben dann innerhalb von 3 bis 4 Monaten einen Deutschlandbericht des Lancet Countdown mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Bundesärztekammer war mit ins Boot geholt, das Helmholtz-Institut. Das weiß ich nicht, ob noch jemand, ja. Also das war ein weiterer und dann das es uns gelungen ist, mit Abgeordneten des Deutschen Ärztetags das Thema dann 2019 auf die Tagesordnung zu setzen, wo der Deutsche Ärztetag einen Beschluss gefasst hat, das zu einem Schwerpunktthema 2020 zu machen. Das hat sich durch Corona dann verzögert und hat dann 2021 stattgefunden. Und das war zumindest für das Thema, was den Deutschen Ärztetag angeht, ein Durchbruch.
Also Ärztinnen und Ärzte sind ja für Menschen oftmals Vertrauenspersonen. Also da geht es um die eigene Gesundheit. Es gibt ja auch solche Konzepte wie die Klimasprechstunde, wo dann tatsächlich Klimathemen auch in der Sprechstunde behandelt werden, soweit sie verknüpfbar sind. Wie ist das so? Also wie hat Klug dort auch vielleicht von der Entwicklung her, aber auch der heutige Stand, Einfluss auf die Ärzteschaft, um dann eben wiederum indirekt auch die Patienten zu erreichen?
Also einmal haben wir eine ganze Reihe Mitglieder. Also das Konzept bei uns, wir wollen nur aktive Mitglieder. Das wird nicht formal geprüft, aber wir senden ein deutliches Signal, wir wollen Leute haben. Andere können finanziell unterstützen als Fördermitglieder, aber wir wollen selbst Mitglieder haben, die für sich sagen, das ist ein Thema, das ich aktiv setze. Da sind keine Vorgaben gekommen, aber das ist die Erwartung. Ja. Dadurch haben wir eine Reihe Ärzte. Wir sind vertreten in Fachgesellschaften. In den Fachgesellschaften ist das Thema jetzt zunehmend. Also früher gab es, bis auf, glaube ich, den Bund der Studierenden und Medizinstudien in Deutschland, noch keine ärztliche oder Gesundheitsorganisation, die sich um Klimawandel positioniert hat. Und seit etwa 2017 werden die immer zahlreicher. Das Thema ist auch in Kongressen präsent. Der Deutsche Internistentag vor einem Jahr hat, glaube ich, mit Klimawandel als ein Schwerpunktthema gehabt und das auch über Pressekonferenzen sehr gut kommuniziert. Auch mit der Frage der Medizinethik, vielleicht können wir dazu auch nochmal kommen. Ja. Also es hart auf, es ist sicher aber noch eine Minderheit, aber was ich vorhin gesagt habe, ist Mainstream. Ja. Wir haben Konzepte für vor allem ein Kollege von uns für die Klimasprechstunde entwickelt. Ja, die wird auch zum Teil beforscht. Also Klimasprechstunde heißt, man muss das gar nicht Klimasprechstunde nennen. Es gibt ja auch im Präventionsgesetz und der Gebührenordnung eine Beratung, Gesundheitsberatung, die, glaube ich, ein Arzt, ich weiß nicht genau, einmal jährlich auch abrechnen kann. Und das kann er nutzen, um über gesunde Lebensstile zu sprechen. Und da haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und gesunde Lebensstile sind in der Regel auch gut für den Klimaschutz. Also er braucht noch nicht mal Klimaschutz zu erwähnen, aber kann es auch als Vehikel, kontextarm wirklich nutzen und sagen, wenn Sie das tun, tun Sie auch was für den Klimaschutz. Und Leute, die sehr sensibel und offen für Klimaschutz sind, das, begrüßen das auch, dass das auch adressiert wird. Also diese, wir sagen ja auch immer, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, weil zum Beispiel gesunde Ernährung, fleischarm, Gemüse und Obst basiert, zu deutlich wenigen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen und so weiter führt. Also eine ganz entscheidende Präventionsmaßnahme. Und da wir wissen, dass 40% des CO2-Aus- oder Treibhausgase abhängig ist von unserer Landnutzung, unserer Agrarwirtschaft, unserer Ernährungsverhalten und der Ernährungsindustrie, das Ernährungssystem, ist das ein ganz riesengroßer Hebel, der jetzt langsam hier ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt. Das Zweite ist natürlich auch aktive Bewegung, Fußgehen, Fahrradfahren. Es dient zugleich dem Klimaschutz und der Gesundheit.
Genau, ja, ist es auch was, was die Ärztinnen und Ärzte so in ihrem eigenen Arbeits- und Berufsleben merken, dass der Klimawandel und dieses Verhalten auch, also diese Kombination mit dem Verhalten, tatsächlich so relevant ist? Also, dass Leute einfach von selbst drauf kommen, Ärztinnen und Ärzte von selbst drauf kommen und sich dann in der anderen Richtung auch an klug wenden, sagen, okay, was kann ich tun?
Also ich denke, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft, da machen die Ärzte auch keine Ausnahme oder andere Gesundheitsberufe, das Klimathema nicht wirklich in der Dringlichkeit, Notwendigkeit angekommen und verstanden ist. Ich habe das bei mir selbst erlebt. Erst wenn man tiefes Verständnis hat, worum es geht, das ist eine notwendige Voraussetzung, um aktiv zu werden. Ja? Also insofern spielt hier die Aufklärung eine große Rolle. Und die Sensibilität natürlich. Und dann muss man auch Best Practice Beispiele. Man muss sagen, wie geht zum Beispiel? Wie könnt ihr das thematisieren? Und da gibt es Konzepte, wie es auch Konzepte gibt, wie man den eigenen Fußabdruck als Einrichtung reduzieren kann. Da sind viele Kollegen unterwegs. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass sich dann das ausbreitet und dass das dann irgendwann auch mal Standard wird, ja. Also das ist die Dynamik, die man natürlich nicht vorhersehen kann, aber es bleibt uns ja auch gar nichts übrig.
Ja. Naja, also entweder kommt es zu spät für alle sichtbar oder wir schauen halt, dass wir da jetzt möglichst schnell verstehen, was los ist und dementsprechend handeln. Apropos Handeln, also Klimawandel ist ein Notfall. Ich finde das immer ganz interessant, diesen Gedanken zwischen Arzt und Notfall. Also wenn jetzt jemand vom Unfall zum Beispiel direkt ins Krankenhaus geliefert wird, dann ist es ja auch ein Notfall. Und Notfallmaßnahmen sind ja angebracht beim Klimawandel. Sie haben schon gesagt, dass Klug auch Kontakte zu Regierung hat, zu Verwaltung und so weiter. Ist das vielleicht auch eine Brücke, wo Ärztinnen, Ärzte, Mediziner im Allgemeinen nochmal anders gehört werden, weil die auch aus einer eigenen Erfahrung sagen können, Moment mal, wir haben einen Notfall und eine Notfallmaßnahme, passiert in diesen und jenen Bedingungen, hat diese und jene Bedingungen zugrunde. Und dass diese Maßnahme, die Sie hier jetzt gerade vorschlagen, ist keine Notfallmaßnahme.
Schön, dass Sie ansprechen, weil das ja auch das Narrativ angeht, ja. Also wir haben zum Beispiel, der Weltärztebund hat das Thema schon früh gesetzt, ja. Der hat dann auch schon, glaube ich, vor 2-3 Jahren gesagt, der Klimawandel ist ein medizinischer Notfall, oder man sagt jetzt Health and Climate Emergency oder Health and Climate and Environmental, also im Umweltnotstand. Und das ist nicht nur der Weltärztebund, das sind die großen nationalen angelsächsischen Ärzteverbände, die es erklärt haben, sehr viele Fachgesellschaften. Und Notfall heißt eigentlich für einen Mediziner, das hat absolute Priorität und alles andere wird erstmal zurückgestellt.
Und zum Beispiel, um jetzt mal das Beispiel zu nehmen, ein Notfall heißt auch, dass ich mal kurz eine einfache Maßnahme nutze, die einen kleinen Einfluss hat, wie zum Beispiel jetzt, aber einfach umzusetzen ist, wie zum Beispiel ein Tempolimit. Genauso wie ich zum Beispiel auch mal Blut wegwisch an der Stelle, um es mal so zu sagen.
Ja, sogar weitergehen. Eigentlich, man müsste dann den Notfall sagen, welche Maßnahme ist denn die wirkungsvollste?
Okay.
Ja. Und dann käme, obwohl das andere nichts kostet, ja. Mhm. Also mit. Und es ist natürlich ein Symbol, dass die Politiker es tut. Und wir wissen ja, wir müssen alles, was möglich ist, tun. Vom Kleinsten und so weiter. Aber im Notfall hieß es natürlich, welche Maßnahmen sind angesagt, um hauptsächlich hier den Notfall abzuwenden. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, die Zeitenwende. Ja. Eigentlich, was wir brauchen, ist eine Zeitenwende für Klimaschutz. Also nicht, ja.
Ja, absolut.
Weil
ja.
Das die größte und langfristige Herausforderung ist. Und alles in den Schatten stellt, was wir aktuell als durchaus berechtigte Krisen haben, die man auch angehen muss. Aber die Prioritäten sind hier meines Erachtens falsch gestellt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, eine Zeitenwende für den Klimaschutz.
Die haben wir. Sind das auch Verdrängungen? Also verdrängen ist, also ich habe manchmal das Gefühl, ich wäre interessant, was Sie dazu sagen, dass die Politik nicht falsch verstehen, also nicht froh ist über den Ukraine-Krieg, aber irgendwie doch froh ist, dass ein großes Problem ist, dass die Politik davon ablenken kann, sich um dieses noch größere Problem kümmern zu müssen. Also zum Glück bin ich jetzt auf den Legostein getreten, weil dann muss ich mich nicht um meinen Knochenbruch kümmern.
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage, die ich mir auch immer stelle. Ich glaube, es gibt da keine vollständige oder eindimensionale Antwort. Ich denke, es ist vielschichtig. Ich frage mich auch immer, was ist Ignoranz? Was sind sogenannte Sachzwänge? Was ist vorsätzlich, ist mir egal, was passiert, was sicher auch eine Rolle spielt, ja? Was ist Verdrängung? Wenn ich jetzt so denke, wie die manche Teile der Politik auf die letzte Generation reagieren, dann denke ich, ist auch eine Reihe Schuldabwehr, weil man ihnen ja sagt, ihr seid verantwortlich. Ja? Dann kann in den Kriminalisierungstendenzen natürlich auch eine Rolle spielen, auf meinen bürgerlichen Hintergrund, was Konventionen angeht, ist das nicht mein Ding. Ja? Und dann gibt es natürlich nackte Interessen, die bewusst das spielen, weil sie ihr Geschäft, was die Lebensgrundlage stört, ungestört weiter betreiben wollen. Ja. Aber die andere Frage ist natürlich, warum handeln wir nicht entsprechend? Es gibt ja auch immer von der Evolutionstheorie, die sagen, der Mensch ist anthropologisch oder von der Evolution nicht hier vorbereitet, der reagiert nur auf unmittelbare Gefährdungen, Bedrohungen. Also Pandemie, wenn die Leute sichtbar sterben oder sowas, ja. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, das macht eine Rolle spielen, aber klärt eigentlich nicht diesen großen Verdrängungsprozess, dem viele von uns immer noch unterliegen. Denn wir haben ja auch als einzigartige Spezies unseren Verstand, unseren Intellekt und die technologische Entwicklung, um Dinge auch zu begreifen. Und dass ein solcher Verdrängungsmechanismus angesichts dessen, was uns die Wissenschaft schon seit 40, 50 Jahren eindeutig sagt, kann meines Erachtens nicht allein dadurch erklärt werden.
Sie hatten die Medizinethik schon mal angesprochen. Also, ich weiß gar nicht, wie genau da die Definition ist. Ich bin absolut kein Mediziner und auch jetzt kein fachlicher Ethiker in dem Sinne. Aber für mich klingt es auch ein bisschen so, okay, wenn ich weiß, da ist ein Gesundheitsproblem, dann bin ich als Mediziner ethisch dazu verpflichtet, möglichst alles, also alles mir Mögliche dafür zu tun, dass dieses Gesundheitsproblem gelöst wird, was das jetzt auch immer sein mag. Ließe sich daraus nicht herleiten, also wenn wir jetzt schon sagen, irgendwie letzte Generation, Ende Gelände und so weiter, also die, die in aktiven Widerstand gegen dieses Fossile weiter so gehen, gewaltfrei wohlgemerkt, sind ja die, die aufzeigen, dass sich was ändern muss. Wäre es dann medizinethisch, wie gesagt, nicht herleitbar zu sagen, okay, Medizinerinnen, Mediziner müssten eigentlich gerade hier unterstützen, weil sie ja eben diese Verdrängungseffekte nicht gutheißen können.
Ja, also es ist eine interessante Frage, auch für mich. Die Medizinethik oder der ärztliche oder der Gesundheitsberufe angesichts des Klimawandels anders zu interpretieren. Es gibt ja auch von Klug-Mitarbeitern und anderen Renommierten einen Appell im Lancet veröffentlicht, die von einer Planetary Health-Ethik sprechen, ja, für einen neuen Eid. Ein Planetary Health Eid, der auch die Umweltrisiken für die Gesundheit mit einbezieht. Wir haben auch in der Musterberufsordnung der Ärztekammer, heißt es, Aufgaben der Ärzte ist, neben dem üblichen als zweiter Absatz und an dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, soweit sie Gesundheit betreffen, mitzuwirken. Hier gibt es einen eindeutigen Auftrag, das mit einzubeziehen. Und dann gibt es natürlich als einen der Grundpfeiler der Medizinethik, nicht Schaden zuzuführen. Und auch von daraus lässt sich das auch alles ableiten. Das ist bisher noch nicht kodifiziert, aber auf dem DGIM-Kongress hat eine Medizinethikerin gesagt, es war ja früher immer noch so, das sind politische Fragen, die betreffen uns nicht. Das ist, glaube ich, jetzt vom Tisch. Die Medizinethikerin hat gesagt, es ist sogar die Pflicht, einen Verstoß gegen die ärztliche Ethik mit diesen Grundlagen nicht zu beschäftigen. Und das führt zu einem neuen Sound. Die Ärzteschaft war früher sehr konservativ und alles, was mit Politik scheinbar zu tun hatte, hat sie abgewehrt, weil es nicht im ärztlichen unmittelbaren Gesundheitsbezug hat. Und das kann man jetzt nicht mehr leugnen. Sogar Richard Horton, der Chef des Lancet, der Herausgeber, hat in der Videobotschaft vor 2 Jahren so gesagt, sei die Pflicht jedes Angehörigen der Gesundheitsberufe, sich mit allen friedlichen Mitteln des zivilen Ungehorsams für den Erhalt der Erde einzusetzen. Und auch Lancet und British Medical Journal in Editorials stützen in ähnlicher Weise diese Agenda.
Jetzt haben wir, wo wir das Interview führen, ist jetzt Mitte Januar, also kurz nach, also Mitte Januar 2023, kurz nach der großen Demo in Lützerath und auch der, naja, durchaus ordentlichen polizeilichen Reaktion oder auch staatlichen Reaktion darauf. Meinen Sie, dass das ist ja durch die Weltpresse gegangen, also natürlich auch in Deutschland durch die Presse. Meinen Sie, dass diese Mischung aus Aktiven, aus Demonstration und Überreaktion des Staates da auch nochmal den Blick für die Zukunft weiter schärfen kann, dass dieses weiter so, dass man sich da nicht mehr mit abfinden darf? Also ich möchte ein Beispiel vielleicht bringen. Omas gegen Rechts ist eine Organisation, das sind ältere Leute, die sich gegen Rechtsradikalismus engagieren und die haben Bilder gezeigt von ich glaube, Oberschenkel war es und Oberarmen von ihren Enkeln, die dort auf der Demo waren und das sah nicht schön aus. Also, das macht ja auch was mit den Leuten.
Also, ich denke, Lützerath wird, hoffe und glaube, dass das unsere Agenda stärken wird. Das Symbol ist ja ziemlich klar, dass einem Geschäftsmodell eines großen Konzerns Vorrang gegeben wird. Viele Klugmitglieder waren in Lützerath, ich selbst auch. Klug selbst hat noch am Vortag eine Erklärung abgegeben, die innerhalb von 5 Stunden 350 Angehörige der Gesundheitsberufe unterzeichnet haben, die auch, so wie ich erfahren habe, in sozialen Medien relativ häufig geteilt wurde. Ich denke, es gibt einen Schub. Wir hören, dass gestern der UN-Generalsekretär Guterres die fossile Industrieunternehmen hart angegangen hat, dass ihr Geschäftsmodell nicht übereinstimmen würde mit dem Survival, mit dem Überleben. Er sprach von Greenwashing und von der Abhängigkeit, wie wir es ja auch tun, eine Abhängigkeit von den fossilen Energien, abhängig im Sinne von der Sucht, ja. Also ich denke, insofern kriegt das Thema noch mehr Drive und es hat auch noch mal den, glaube ich, die in Lützerath. Es war kein Spaßgeschichte, ja. Ich war 12 Stunden unterwegs.
Ja, der Schlamm und alles, ne? Das Wetter war auch nicht schön.
Nochmal Energie gegeben, es hat nochmal Momentum gezeigt und auf der Rückfahrt habe ich gesehen, im Zug gab es so ganz tollen Gesprächen. Man konnte unterscheiden, wer schon schmutzige noch schutzige Schuhe hatte, der Lützerath gewesen. Und es gab interessante Unterhaltung, ja. Also das, was auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat, ja. Und das ist, glaube ich, offensichtlich. Aber vielleicht noch ein Punkt scheint mir wichtig, der mir jetzt auch klar geworden ist. Auch unser Rechtsrahmen ist überhaupt nicht auf das, was uns erwartet, vorbereitet. Die Verfasser, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes wussten noch nichts von der Klimakrise und der Umweltkrise. Und deswegen ist das auch nicht in dem Rechtsrahmen geregelt. Und es gibt ja jetzt Ansätze mit dem Ökosid-Gesetz und auch ein Staatsrechtler in München, Kerstner heißt er, glaube ich, der von einem Umwelt, glaube ich, Grundrechten spricht, dass die Natur einen eigenen Rechtsstatus gibt und dass es auch ein Grundrecht glaube ich, Umwelt Integrität, die auch von Staatsseiten geschützt werden muss. Also insofern denke ich, muss man die rechtliche Auseinandersetzung auch sehen, dass unser Rechtssystem dafür noch nicht entwickelt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat den ersten Schritt gemacht, aber wenn man es unter dieser Perspektive sieht und man auch einen Blickwinkel macht und sagt, wessen Interessen werden eigentlich mit Gewalt geschützt? Die Interessen von einem Unternehmen, das unser Überleben gefährdet, werden mit staatlich legitimierter Polizei geschützt. Also das bringt dann nochmal einen anderen Blickwinkel drauf, damit man nicht zu leicht den Diffamierern oder dass man die Perspektive weitet, was da wirklich passiert.
Nochmal so zur Gesundheit wieder zurück. Also man könnte jetzt natürlich noch ganz viele Themen aufmachen. Ich merke auch, Sie würden jetzt nicht Nein sagen. Ich weiß nicht, wie was Ihr Kalender heute sagt, aber ansonsten könnte man da, glaube ich, viele Stunden lang machen. Will jetzt aber auch nicht.
Ja, die müsst ihr auch mitgenommen
werden. Ja, genau. dementsprechend würde ich jetzt einfach nochmal so einen offenen Slot machen. Also wenn Sie noch was wichtig ist, es kann kurz sein, es kann lang sein, es können auch 2, 3 Dinge sein, aber wenn Sie noch was haben, was Sie jetzt hier mit reinbringen wollen, bitte gerne.
Vielleicht das Einzige, was wir im Vorbild auch besprochen haben, was können eigentlich Leute tun? Das ist natürlich auch ein großes Thema, aber ich will kurz sagen, jeder sollte aktiv werden, möglichst einmal im eigenen Verhalten, was den Lebensstil angeht, im Umfeld darüber reden, sich sachkundig machen, dann sich zusammentun mit anderen, weil das stärkt, Mut macht, auch der Klimadepression entgegenwirkt, dann versuchen am eigenen Arbeitsplatz zu sagen, was können wir dazu beitragen, dann, ich bin überzeugt, dass inzwischen in medizinischen Institutionen man immer Bündnisgenossen, die offen für das Thema sind, sich zusammenschließen und sehen, wie man in dieser Institution vorankommen kann. Klug Unterstützer gerne oder House for Future oder sich einer dieser Gruppen anschließen. Und dann natürlich ist der Handabdruck, also der politische Handabdruck, ganz entscheidend, politisch aktiv zu werden in dem Rahmen, der zu einem passt, um die Klimaagenda voranzutreiben, denn wir wissen, das individuelle Verhalten ist etwa nur zu 20% für das notwendig und 80% erfordert strukturelle Maßnahmen, die durch den Einzelnen, weil der Einzelne nur einen begrenzten Spielraum hat, sein eigenes Verhalten so zu ändern, dass es klimakompatibel ist.
Ja, Herr Lehmkuhl, dann danke ich herzlich fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Möbel. Hat Spaß gemacht.
Mhm.